Bide, ja, Uli, eins vil du mig sagen, ja, Uli, du er super ham. Keine Ahnung.
Uli, du hast da überhaupt keine Ahnung. Also ich habe mich schon gefragt bei den Auftritten der Nationalmannschaft, wie schaut es denn aus? Aber ich bin immer ruhig geblieben irgendwie. Ich war nicht so aufgeregt, auch nach dem Spiel gegen Luxemburg. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Also nachdem wir für Uli Hoeneß, der ja diesen Spruch geprägt hat, sowieso alle keine Ahnung haben, würde ich mal gerne mal eure Ahnungen jetzt oder eure Vorahnungen mal kurz abfragen. Wart ihr auch aufgeregt vor dem Spiel heute?
Jetzt muss man sagen, es ist direkt nach dem Spiel, wo wir aufzeichnen. 23.08 Uhr. Und ich glaube, Uli, du bist einfach ein bisschen euphorisiert von diesem 6:0. Das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Jetzt haben wir ein wahnsinnig tolles Fußballspiel gesehen.
Ja, 7:0 hätte es auch ausgehen können.
Ich bin gespannt, ihr zwei notorischen Nörgler, wo ihr dann gleich den Finger doch in die Wunde legen werdet. Ich kenne euch ja. Aber ich muss sagen, ich teile dein Gefühl, aber ich bin auch emotional gerade befangen, würde ich sagen, von diesem rauschhaften Fußballspiel. Also nach den ersten 3, 4, 5 Minuten dachte ich, okay, die haben sich wirklich was vorgenommen, die haben sich was überlegt für heute. Ich war aber trotzdem noch skeptisch, wie es dann mit dem Torerfolg, mit dem potenziellen, klappen soll, auf Grundlage der letzten Auftritte, die wir gesehen haben. Aber es gibt aus meiner Sicht nichts zu meckern. Und jetzt kommt ihr.
Ja, ich finde heute auch absolut gar nichts zu meckern. Ich möchte noch mal kurz an Luxemburg erinnern. Ich glaube, da ging es uns allen doch ein bisschen anders, wenn Uli jetzt sagt, er hat da gar nicht gezweifelt. Ich fand die erste Halbzeit gegen Luxemburg, das war so unfassbar ernüchternd. So habe ich lange nicht vorm Fernseher gesessen und ein Spiel von der deutschen Mannschaft geguckt, weil man ja wirklich nicht das Gefühl hatte, da spielt gerade die eigene Nationalmannschaft. Das war schon richtig, richtig hart. Dementsprechend war ich schon echt auch gespannt drauf. Ich war auch guter Dinge, dass das mit der Quali klappt, dass es mal mindestens ein Unentschieden wird, dass man durchkommt. Aber dann diese ersten Minuten fand ich auch so stark, so gutes Gegenpressing. Und dann nach dem ersten Tor habe ich gedacht, okay, jetzt wird das auch noch umgesetzt. Und dann war ich bei Max.
Naja, ja, also gibt ja schon recht, gegen Luxemburg war es ja so, da habe ich erst gedacht, das ist so eine neue KI-Version, wo die Avatare, die Deutschen, noch nicht so richtig funktionieren oder irgend sowas, oder die haben irgendwas verwechselt.
Also, die waren auf Liechtenstein programmiert.
Ja,
das war genau, Luxemburg so, gegen Liechtenstein.
Nichts gegen Liechtenstein. Also, egal wie auch immer, aber heute, es war schon eindrucksvoll. Und was ich hätte dann immer gesagt, am Ende sieht es dann doch ganz gut aus, weil 6:0 und das gegen die Slowakei, die uns noch weggeputzt hat, das ist einfach auch ein Statement und das ist einfach ganz klar auch so ein Hinweis. Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr, ihr müsst jetzt immer so spielen und ich hoffe, sie machen auch so weiter.
Es ist wie immer, und Kimmich hat es ja im Vorfeld gesagt, einfach nur eine Frage der Einstellung, die die Mannschaft auf den Platz bringt. Nagelsmann hat es ja eben gesagt, am Anfang direkt gekämpft wie die rosafarbenen Tierchen, hat er, glaube ich, gesagt. Er meint Flamingos, bin ich mir ziemlich sicher. Dann kauft man denen auch ab, dass sie so ein Spiel dominant gestalten können. Und dann, finde ich, merkst du auch innerhalb dieser Mannschaft, dass da ein Flow entsteht, eine Dynamik, die dann irgendwann dazu führt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als dann am Ende dieses Tor zu machen. So der Dosenöffner, der Klassiker von Woltemade, der dann plötzlich aus 3 Metern völlig frei zum Kopfball kommt. Das sind dann einfach nur logische Konsequenzen von so einem Auftritt. Und da fragst du dich wirklich, warum nicht immer? Ist so platt, das fragt man immer bei einer Mannschaft, wo es 3, 4 Spiele nicht funktioniert hat und dann sind sie plötzlich da. Natürlich, ist jetzt nichts Neues, ist auch ein Phänomen, was, glaube ich, andernorts auch zu beobachten ist. Mich würde aber mal eure Meinung zu Leroy Sané interessieren.
Also, ich muss petzen. Max hat irgendwann schon nach 5 Minuten oder 7 Minuten
7 waren es, glaube ich, ja.
Was hat er gesagt? Das wird sicher das Spiel, er ist überragend, wird sicher das Spiel von Leroy Sané, nachdem er den 5. Ball verstolpert hatte. Aber gut, dass der Bundestrainer ein bisschen länger Geduld hat. Ja, wir wollen ja
ein
immer so die
mehr
einzelnen
Positionen.
Ja. Wir wollen ja immer die einzelnen Positionen durchgehen. Ja, also ich würde sagen mal so, Leroy hat sich gut mitziehen lassen von den anderen. Nee, der war schon gut heute. Der kann schon ordentlich Fußball spielen, aber er wird immer der Leroy bleiben. Ich würde jetzt nicht darauf verwetten, dass er den Unterschied im Finale bei der WM in den USA macht und dann mit 3 Toren und das beste Spiel seines Lebens abliefert und mit 3 Toren brilliert.
Das ist halt immer die Frage bei diesem Kerl, ne? Die ersten 5, 6, 7 Ballaktionen, die waren wirklich komplett für den Arsch, muss man so sagen. Also sobald der Gegner Druck bekommen hat, war einfach der Ball weg. Also der ist noch nicht mal in den Zweikampf gekommen, da war schon ein gegnerischer Fuß dazwischen. So, jetzt war es Slowakei, jetzt waren es nicht Verteidiger auf Weltniveau. Klar macht er diese beiden Tore dann super, die Vorlage für Uwe Draogo, den wir, glaube ich, auch nochmal gesondert ehren können. Perfektes Debüt für ihn. Das macht er gut. Das sind 3 Szenen, die dann auch Unterschiedsszenen am Ende des Tages sind. Aber da bin ich voll auf deiner Fährte, Uli. Wenn es dann in entscheidende Gefilde geht und der Gegner nicht mehr 0-3 Slowakei ist, sondern dann halt vielleicht irgendwann Spanien, England, Italien, wenn sie es packen, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob er einer ist, der das Team trägt. Aber da sind wir, glaube ich, Timo, ich weiß nicht, wie du es siehst, bei Leroy Sané auch nicht wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, das muss sich noch zeigen, das hat sich schon oft gezeigt.
Ja, ich glaube, da sind schon ganz andere noch verzweifelt als wir. Also wir haben es ja immer wieder gehört, egal wer über ihn gesprochen hat, auch Oliver Kahn mal bei uns in einem Talk hier bei Sky und Matthias Sammer zuletzt. Jeder ist sich einig, dass Talent da ist für die ganz großen Momente, aber das Abrufen dieses Talents einfach nicht immer da ist. Ich habe mir witzigerweise irgendwann noch vor dem ersten Tor von ihm aufgeschrieben, erster Touch, Sané, Weltklasse. Mit der Einschränkung, wenn er denn dann da ist, wenn er auf Betriebstemperatur ist, weil dann hat er teilweise Mitnahmen da. Das ist überhaupt nicht mehr zu verteidigen. Das habe ich mir sogar in Großbuchstaben hier aufgeschrieben. Aber es kommen halt dann, wie du gesagt hast, 4, 5 Aktionen wieder dazu, die sind unsauber, da wirkt er irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Ja, und dann ist es am Ende ein Spiel wie die Karriere von Leroy Sané, das ist schon auf Top, Top, Top-Niveau und trotzdem geht man auch aus dem Spiel raus und denkt manchmal so, naja, aber wir wollen positiv bleiben. Also von daher, eben, das Gute hat heute überwogen bei ihm auf jeden Fall.
Ja, ich sag doch, jetzt bauen wir uns über Leroy jetzt mal einschätzen, fährt er mit, fährt er nicht mit, weil man muss ja natürlich sagen, Flügelstürmer, wen haben wir? Wir haben Karim Adeyemi, ja, dann haben wir den Serge, dann haben wir mit Abstand Flori Wirtz möglicherweise noch und dann haben wir Leroy Sané und dann ist halt die Frage, ob es dann so ein Said El Mala halt noch reinschafft oder nicht. Und ich finde ganz gut, der Bundestrainer hat nach dem Spiel ja gesagt, weil da ging es auch schon um Nominierungen. A, dass man das heute noch nicht sagen kann, weil du weißt nicht, wem noch, wer sich noch ein C bricht oder sonst irgendwas und wie hat Chris Kramer gesagt? Ich dachte, der Adeyemi hat eine Panzerfaust im Keller, wie ich gehört habe, was der Geldstrafe zahlen muss. Ja, man darf das nicht beschönigen, aber es ist natürlich schon wild gewesen und Karim Adeyemi ist auch einfach so ein Kandidat. Und interessant wird es ja sein, und darum hat ja der Julian auch den Said El Mala mitgenommen. Wer passt ins Team? Am Ende wird es auch eine Entscheidung sein, wie stimmt die Chemie? Also du brauchst natürlich die besten 13, 14, die das Gerüst bilden und die anderen müssen passen, müssen funktionieren und wenn es drauf ankommt, einfach einmal da sein. Und da habe ich, glaube ich, vollstes Vertrauen und da wird möglicherweise nicht immer der Formstärkste dann mitfahren, weil an Nummer 21 und 22 in der Nahrungskette haben die Jungs andere Aufgaben. Und darum bin ich gespannt, habe aber vollstes Vertrauen da, weil der weiß ja selber, was die Jungs können. Und also so anmaßend bin ich nicht, dass ich den Trainerschein jetzt auch noch nachmachen muss, um dem Julian das einfach zu erklären.
Was ich aber komisch fand, jetzt wo wir schon bei den Personalien auf dem Flügel sind, dass El Mala jetzt nicht nach Hause geschickt wurde, aber zur U21 geschickt wurde, ohne dass er jetzt gegen Luxemburg zum Einsatz kam. Was ist eure These, was da passiert ist in den Trainingstagen? Weil jemanden mitzunehmen, der
Da ist gar nichts passiert. Der Julian hat das vorher schon gesagt und ich kann es komplett verstehen. Ja, das ist ein Typ, den braucht er. Den braucht er möglicherweise in irgendeinem Scheißspiel, wo es unentschieden steht und der Gegner drängt und dann bringst du den rein und mit einer Einzelaktion findet
ihr die Entscheidung. Ist ja so als Odonkor gedacht.
So als Odonkor. Nur das sehe ich im Moment für ihn.
Den hat aber auch keiner nach Hause geschickt. Sonst hätte er nicht der Odonkor werden können im Polenspiel.
Nee, der war gar nicht dabei vorher. Der war gar nicht dabei. Der war überhaupt nicht am Zettel. Ich war bei dieser Bewerbung dabei. Der war, und die Nummer 22, Überraschung. Und die DFB-Pressestelle hatte bei der WM-Präsentation mit Videos von jedem, von dem überhaupt nichts, weil sie es auch nicht wussten. Haben sie alle dicht gehalten. Also, und dann kam er trotzdem rein.
Kopie von der Geburtsurkunde hatten sie doch.
Ja, und das war abgesprochen, dass er gegen Luxemburg nicht spielt, weil das ist nicht sein Spiel. Da braucht er ein bisschen Platz, um sich zu entwickeln. Dass das gegen Luxemburg nicht geben wird, war klar. Der wollte ihn einfach mal da haben. Aus dem Grund, den ich vorher gesagt habe. Kann ich den mitnehmen als Nummer 22 oder mischt er mir den ganzen Laden auf? Und irgendwas wird rausgekommen sein.
Ich glaube halt auch, ihm kam jetzt nicht entgegen, dass das Luxemburg-Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sonst hätte er seinen Uetraogo-Moment vielleicht bekommen gegen Luxemburg, weil dann die Sache schon durch gewesen ist. Ich hatte auch das Gefühl, klar war jetzt erstmal dieser Hype da und die Personalie Elmala wurde so gepusht. Deswegen waren einige Leute ein bisschen verwundert, dass er dann wieder zurückgestuft wurde, in großen Anführungsstrichen, zu U21. Ich fand die Kommunikation da aber ausnahmsweise mal. Uli und ich haben es letzte Woche schon deutlich auch kritisiert. Thema Kommunikation rund um Bewerbung fand ich da ganz gut, weil so scheint es, so ist auch von allen Seiten zu hören, dass alle Bescheid wussten, dass es jetzt auch für ihn nicht überraschend kam und das Ganze ja auch mit der Hoffnung verbunden ist, dass er jetzt bei der U21 richtig Minuten sammelt, Selbstvertrauen sammelt und da sein Spiel macht. Ich hätte auch ja fast damit gerechnet, dass gegen Luxemburg wenigstens ganz kurz der Stempel Nationalspieler schon einmal draufgedrückt wird, damit man das abgehakt hat. Aber vielleicht hat sich Julian Nagelsmann auch gedacht, er will noch so ein bisschen das Feuer lodern lassen. Noch nicht alles also
heute
sagen.
Heute hätte er gepasst, sage ich euch.
Aber sind egal, dann fünf Minuten,
auch wenn der Spielverlauf ein anderer gewesen wäre, hätte er auch gepasst.
Aber sind dann fünf egale Minuten zum Beispiel gegen die Slowakei besser als 90 gegen Georgien U21? Das ist dann halt am Ende die Frage so, klar.
Also der Kader ist ja diesmal größer, 23 Feldspieler und deshalb glaube ich, wird es dann ganz easy werden. Julian Nagelsmann kann sich zurücklehnen und wenn einer in der Rückrunde wirklich die Tore einreißt und die Netze zerballert, dann bin ich mir sicher, wird er den auch am Ende mitnehmen.
Ja, jetzt will er das ja alles noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben und sagen, ja, ist ja noch hin, ist ja noch Zeit, aber wann fängt er denn wirklich an zu sagen, okay, der kommt in Frage, der kommt nicht in Frage. Klar wird er auf die Form kurz vor Turnier achten, aber irgendwann musst du doch auch so Signale aussenden und sagen, okay, Junge, jetzt sind es noch 3, 4, 5 Monate. Bitte bleib so, wie du bist gerade, dann bist du dabei.
Ich erinnere mich an komische Beispiele. Also jetzt erstmal den Fall Nagelsmann. Im März sind die nächsten Länderspiele. Bis dahin, glaube ich, wird er dann schon die nur einladen wollen, die er dann am Ende wirklich mitnimmt. Aber ich erinnere mich an eine vor dieser gnadenlosen Weltmeisterschaft in Frankreich oder was Europameisterschaft, also egal, mit Berti Vogt, wo dann gegen Jugoslawien wir rausgeflogen sind wegen einer roten Karte von Christian Burns gegen Davor Šuker. Es war eine Schreckensmeme und der beste deutsche Spieler in der Rückrunde war Mehmet Scholl. Und keiner hat sich vorstellen können, warum ist eigentlich Mehmet Scholl nicht mit dabei? Und der Berti hat dann ernsthaft gesagt, ja, man muss die Leistung über die ganze Saison sehen. Ja, da war er scheiße in dem ersten Halbjahr und im zweiten war er eben gut dabei. Und wisst ihr, wen er anstelle von Mehmet Scholl mitgenommen hat? Kurz festhalten, Steffen Freund.
Ja, der war so auch mal Europameister.
Ja, was will ich damit sagen? Nominiert werden muss erst, glaube ich, irgendwie im Mai und da wird er dann die nehmen, von denen er glaubt, das passt. Bis auf 1, 2.
Fand ich ganz spannend bei Julian Nagelsmann, weil er ja auch jetzt heute mehrfach gefragt wurde und dann gesagt hat, ja, wir haben schon einen möglichen Idealkader im Kopf. Also ich glaube, die haben da schon ihre Liste, können dann immer mal wieder haken, weil Verletzungen, weil vielleicht die Form dann wirklich so eklatant schlecht geworden ist, dass man da auch nochmal einen Haken hintermachen muss. Und dann wird es immer Plätze geben für formstarke Spieler. Finde ich ganz interessant bei dir, Uli, gerade die Geschichte, weil gerade ja die Tendenz in die ganz andere Richtung geht, dass zwei gute Bundesligaspiele reichen und die ersten reden davon, na, das wäre doch mal einer, der nominiert werden sollte. Damals war es eine ganze Saison, da reicht nicht eine ganze Rückrunde. Wahrscheinlich ist da auch wieder ja, das Mittelding das Richtige, die richtige Entscheidung, wobei ich ein großer Fan davon bin, auf Formstärke dann einfach zu setzen. Wenn man einen guten Kader, eine Achse hat, das ist halt wichtig, weil an einer Achse können sich dann formstarke Spieler anlehnen und können ihre Stärken ausleben. Ich glaube, ein formstarker Spieler, der noch nicht viel Nationalmannschaft gespielt hat, der wird dann auch nicht die Nationalmannschaft antreiben können. Das hat man ja heute auch wieder gesehen. Es gibt dann die Momente wie für Hassan Ouedraogo. Ich kann ihn nicht oft genug erwähnen, weil ich noch so viel über ihn sagen will nachher.
Ja, also da kannst du viel drüber sprechen und ich sag auch, selbst ein Lennart Karl, wenn der so weitermacht wie jetzt dann bei der U21 und weiterspielt, du hast 23 Feldspieler, der wird dir nicht die WM gewinnen, aber vielleicht schießt er das entscheidende Tor in einem entscheidenden Moment, auch so ein Momentumspieler, ja, und darauf kommt es ja im modernen Fußball immer mehr an, dass der Einzelkönner in einem gewissen Moment dann einfach mit dabei ist, zuschlägt. Also Gott sei Dank hat Julian Nagelsmann im Moment dann noch die Auswahl. Also ich bin sicher, er wird die wichtigen finden. Also ich glaube, Ausgangspunkt war wie immer mal Leroy, über den sich sowieso alles dreht. Ja, ich denke, den werden mitnehmen einfach. Weil auch den, der kann Unterschiedsspieler sein und als Einwechselspieler kann er sich dann entweder unsterblich machen oder auch nicht.
Und die beiden haben ja ganz offensichtlich eine sehr, sehr besondere Beziehung zueinander. Daraus macht ja auch Julian Nagelsmann kein Geheimnis. Und ich glaube, Leistungsprinzip schön und gut. Ja, aber ich glaube auch, der Trainer, der von sich behauptet, bei mir wird nur auf die Leistung geguckt, auch der hat seine 2, 3 Lieblinge. Davon kann sich keiner freimachen. Und ich sag euch, wer im März auf jeden Fall dabei ist, vielleicht der einzige Gesetzte, Angelo Stiller. Den wird er nicht nochmal zu Hause lassen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil er niemals damit gerechnet hätte, dass er so viele Fragen zur Nicht-Nominierung von Angelo Stiller beantworten muss. Und habt ihr gesehen,
ganz interessant dabei sie heute, werben sogar der Spielertunnel.
Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Der Spielertunnel, ja. Da waren 4 Spieler. Wirtz, wer war noch drauf? Kimmich. Und ich glaube, neben Kimmich ganz groß abgebildet Angelo Stiller. Da war man in Leipzig ein bisschen vorschnell beim Drucken der Plakate. Aber merkt euch meine Worte. Der ist auf jeden Fall im März wieder dabei. Ich bin auch zu 100% sicher, dass er mit zur Weltmeisterschaft fahren wird. Auch wenn es ein gutes Überangebot auf der Position gibt.
Naja, Überangebot ist da gar nicht mehr so viel, weil ich glaube, dass er die zwei älteren Spieler einfach zu Hause lassen wird. Also Pascal Groß, glaube ich, wird nicht mehr mitfahren. Und ich glaube auch für Robert Andrich ist aufgrund der technischen Möglichkeiten seines Spiels dann auch kein Platz mehr. Und da wird dann eher, wie gesagt, der Angelo spielen. Dann haben wir noch Felix Metscher. Dann haben wir noch
Goretzka,
Pavlovic. Ist also raus. Pavlovic, Goretzka, dann sind schon mal 4. Und dann Musiala ist ja auch was wie ein Mittelfeldspieler. Also ich glaube, da sind wir dann ganz gut besetzt. Da könnte dann Stiller schon der einzige Nachrücker sein, der das dann auch retten muss. Waren wir schon bei den 4 im Mittelfeld?
Wenn wir gerade beim Mittelfeld sind, wenn wir uns so an den Positionen langhangeln, Alexander Pavlovic kann man, finde ich, echt nicht genug loben. Auch heute, wie er wieder gespielt hat, in dieser starken Anfangsphase von Deutschland, wo wirklich alles weggepresst wurde, war er immer mit am Start. Und was ich echt interessant fand, ich habe irgendwann fast nur noch auf ihn geguckt, wenn die Kamera in der Totalen war, weil er wirklich fast bei jeder Aktion wieder den Arm gehoben hat und gesagt hat, spielt mich an, die ganze Zeit. Er hat auch sehr viele Bälle bekommen, aber mit einem Selbstverständnis, aber auch dann eben mit einer Klasse am Ball. Dieses Gegenpressing, was er von Kompanie gerade eingetrichtert bekommt, Alexander Pavlovic für mich unumstritten, wahnsinnig gut. Und ich finde es immer wieder witzig, muss ich gerade auch noch loswerden, wenn ich das gerade so alles ausspreche, wie positiv wir hier auch reden. Also Luxemburg ist noch nicht lange her. Ne? Ich finde es echt krass, wie schnell das geht im Fußball.
Ja, aber Luxemburg ist auch letztlich kein Gradmesser. Aber wenn sie das verkackeiern, dann ist auch Ende. Ja, aber und Ich sag dir eins, solche Spiele passieren immer wieder, hab's genug erlebt und ich bin ja da eher der große Optimist immer in solchen Fällen. Aber Pavlovic, was ich immer irre finde bei Pavlovic, dass es den möglicherweise heute in keiner Nationalmannschaft geben würde, wenn der gute Palinja damals im Winter hätte wechseln dürfen zum FC Bayern und nicht hätte noch bleiben müssen, weil dann hätte es keine Entdeckung von Pavlovic gegeben. Und so ist es dann auch manchmal, da denkst du dir auch, geht's irgendwie überhaupt noch?
Pavlovic, das Einzige, was grande. Ihm abgeht, ist Torgefahr. Ne? Fällt mir auch immer auf, wenn er neben Goretzka spielt, der natürlich auch den, sagen wir mal, minimal offensiveren Part da übernimmt. Goretzka hat immer seine Strafraumaktion oder auch mal einen freien Schuss außerhalb des 16ers. Ich habe das Gefühl, darauf ist er gar nicht aus, Pavlovic. Der will wirklich rein diesen Ausputzer machen. Meinst du?
Ich glaube, das darf er gar nicht mehr. Bei Bayern geht er manchmal vorne so ein bisschen rein. Auch Goretzka hat ja nicht mehr diese tiefen Achterläufe, die ihn ausgezeichnet haben, wo er aus dem Rückraum kommt. Ich glaube, weil vorne so viel Künstler rumturmen, müssen irgendwelche einfach da sein, die sich nur um die Struktur und ums Gegenpressing kümmern. Also so mein Gefühl, dass das der Grund ist.
Ja, Thema Gefühle. Mein Gefühl war witzigerweise, dass Pavlovic derjenige sein könnte, der das erste Tor macht heute, weil er 3-4 Mal wirklich den freien Fuß hatte. Ich muss bei ihm immer dran denken, ich glaube, vor einem Jahr war es so ungefähr, Tor gegen Leverkusen, absolutes Traumding, ein richtiges, aus der zweiten Reihe, war glaube ich sogar Tor des Monats. Also irgendwo hat er das schon drin, aber mir geht's auch so wie dir, Max. Wenn er das noch konstanter abrufen würde, wäre nochmal eine Facette in seinem Spiel, weil heute waren 3-4 Momente, wo ich echt dachte, na, wenn er es jetzt probiert, wird er seine Topleistung krönen, ganz früh.
Und ja, es ist Tore ja sowieso, machen. Also Leon Goretzka wurde nach dem Luxemburg-Spiel ja auch schon abgeschrieben, also Zug ist abgefahren und so weiter. Ich glaube, der steht da hinten felsenfest.
Ja, und zum Tore machen haben wir Assan. Jetzt darfst du, Timo.
Ja, ist der Erste, der U17-Welt- und Europameister von 2023, der es jetzt ganz oben geschafft hat, der in der Nationalmannschaft mitspielen durfte. 2 Jahre ist es her. Da haben sie das Ding mit Christian Wück geholt. Ich durfte beide Finals kommentieren, die WM auch jedes deutsche Spiel begleitet. Und da habe ich viele, viele Gespräche mit Leuten vom DFB geführt, auch mit seinem ehemaligen Trainer Christian Wück geführt. Und da haben mir alle im Vorfeld schon immer gesagt, Assan Ouedraogo ist ein unglaubliches Talent. Wenn wir den nicht ganz oben hinbekommen, dann haben wir als deutscher Fußball komplett was falsch gemacht. Dann kam aber, wie so häufig, Verletzungen dazu. Bei der WM damals vor 2 Jahren hat er sich auch ganz früh verletzt, konnte der Mannschaft gar nicht mehr helfen. Und in Leipzig das erste Jahr fast komplett verletzungsbedingt.
Das war eine einzige Seuche für ihn.
Aber
da, ne?
Wirklich, die komplette Seuche. Und ich hatte wirklich schon im Kopf, um Gottes Willen, jetzt haben wir da so ein Riesentalent und der wird einfach von Verletzungen hin und her geplagt. Jetzt hat man gesehen, wenn der konstant am Stück spielt, der ist 19 Jahre alt mit einer Selbstverständlichkeit bei RB Leipzig. Der hat Torgefahr, der hat eine gewisse Größe, aber trotzdem so eine Eleganz dabei. Der kann Achter spielen, der kann Zehner spielen, hat einen super Abschluss. Gut, das Ding heute war glücklich. Trotzdem auch nach, wie viel waren es, 102 Sekunden direkt sein Tor gemacht. Und war einfach immer ein Spieler, dem du auch im Jugendfußball angesehen hast, wenn der einigermaßen fit war, war der einfach viel besser als alle anderen. Manche Spieler gibt's da, den sieht man an, okay, du wirst irgendwann oben ankommen. Für wie weit oben es dann reicht, kann man bei ihm jetzt gerade auch noch nicht sagen, aber ja, macht seit 2-3 Jahren richtig Spaß, dem zuzugucken.
Das Einzige, was mich gestört hat heute an seinem Auftritt, das war seine Trikotnummer. Warum hat man dem die Nummer 9 gegeben? Da bin ich wirklich
auch gefragt, tatsächlich. Ja.
Da bin ich oldschool und penibel. Ich mag das auch nicht, wenn Kevin Vogt vom VfL Bochum, Innenverteidiger, der hat die Nummer 7. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich find, das gehört sich nicht. Und du darfst Ouedraogo, so einem Mittelfeldzauberer, darfst du nicht die 9 geben. Das ist kein Neuner. Klar, der wurde jetzt nachnominiert, Sandro, aber da muss getauscht werden. Da muss irgendwie teamintern getauscht werden. Ich finde, das sollte Kimmich sich auch auf die Fahne schreiben als Kapitän, dass der da sagt, ich bringe hier Ordnung rein und das kann ich angehen.
Ich glaube, der, die 9 wird er nicht mehr auftragen, aber Sandro Wagner hat die Nummer 2 als Mittelstürmer gehabt, teilweise.
Ja, stimmt. Oh.
Ich bin Innenverteidiger aufgedribbelt mit der Rückennummer 10 hinten. Also Max, ich bin da eigentlich auch ein Verbrecher aus deiner Sicht.
Ja gut, aber du bist auch von ganz hinten durch jede Abwehrreihe durchspaziert. Bei dir ist es was anderes.
Du, da reden sie in Ostwestfalen heute noch von, ja, ja.
Ja.
Lass uns mal jetzt eine Vorhersage treffen. Was so, weil jetzt haben wir lange Pause, jetzt haben wir lange nicht das Thema Nationalmannschaft. Jetzt haben wir was lange im Raum steht, nämlich was wird das jetzt mit dieser Weltmeisterschaft? Jetzt, wo wir das Ticket endlich haben.
Die leichten Fragen.
Tja, ist doch ganz leicht, es wird gut. Wird sehen, es wird gut werden. Und zum Schluss brauchst du Glück. Also natürlich sind wir nicht auf dem Level von England. Wir sind nicht auf dem Level von Spanien, auch nicht auf dem von Argentinien und trotzdem oder die Franzosen. Und trotzdem haben wir ja schon gezeigt, dass wir trotzdem alle besiegen können. An einem ordentlichen und guten Tag. Und vielleicht steigern sie sich ja. Und wir müssen ja noch die Abwehr diskutieren. Da hat er sich jetzt dann auch irgendwie mit dem Pärchen festgelegt. Die steht ja auch, muss man ja da sagen. Also David Raum, du hast ja schon gesagt, hat sich schwer gesteigert, ja, wird kein Rastelli werden, aber seine Flanken knallhart, echt gut. Und dann hat er einfach sich für die Zukunft entschieden. Und ich glaube, der Maxi Mittelstädt, trotz aller guten so fußballerischen Werte, Nathaniel Brown, wird das machen, weil das der Mann der Zukunft ist, bei der Eintracht auch gut spielt. Also, und rechts, da haben wir halt dann Riedle Barco in Gottes Namen heute ein Tor geschossen, muss man euch sagen, auch gut. Und ich kann mich noch erinnern, bei der Weltmeisterschaft 2014, wo die deutschen Weltmeister wurden, da haben Innenverteidiger außen gespielt.
Aber die Abwehrkette, die du ansprichst, Uli, ist das, was mir am meisten Mut macht als Pessimist hier in der Runde ja eigentlich, was das ganze Thema angeht. Weil ich da wirklich das Gefühl habe, da setzen sie jetzt auf ihre Viererkette. Ich fand es sehr, sehr angenehm, dass die Kimmich-Thematik einfach gar keine war in dieser Länderspielperiode, dass sich alle damit abgefunden haben, dass er jetzt rechts hinten spielen wird, dass aber alle auch langsam verstehen, dass Kimmich auch nicht den klassischen Rechtsverteidiger gibt. Auch das war gerade in der Anfangsphase immer sehr, sehr gut zu sehen. Da war er im Prinzip mit Ball ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, muss dann halt gegen den Ball auf die Rechtsverteidigerposition rücken. Aber das ist wirklich kein Thema. Er scheint es gut zu finden, Nagelsmann eh. Und deswegen bin ich da sehr glücklich drüber, dass wir da einen Haken hinter haben. Tah gefällt mir gut, bei Bayern macht er es gut. Er kann Viererkette spielen, ja. Liebe Hater von Jonathan Tah, das war ja auch ein großes Thema vor dem Wechsel zu den Bayern, ob er das denn überhaupt könnte. Ja, kann er auch auf Weltklasse-Niveau. Und Nico Schlotterbeck, wie gut der dieser Mannschaft tut. Klar hatten sie heute defensiv nicht viel zu tun, aber in seinem Aufbauspiel ist er einfach auch der Beste, den wir da in Deutschland haben. David Raum habt ihr schon gelobt. Von daher bin ich da sehr, sehr glücklich, weil diese stabile Viererkette erstmal hinten zu haben und da toi, 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 alle fit bleiben bis zur WM, dann ist da erstmal die Basis. Das klingt jetzt sehr banal, aber das gibt mir ein gutes Gefühl. Und auch der Mann dahinter gibt mir dann ein gutes Gefühl, war ja hier auch schon Streitthema. Wer es denn jetzt wird zwischen dem Pfosten? Olli Baumann gegen Luxemburg super, gegen die Slowakei einmal da gewesen, als er da sein musste. Also der macht's einfach gut.
Keine weitere Diskussion.
Jetzt habt ihr beide
darüber,
gesagt, es wird gut, ja?
Sowieso schauen. Ich glaube, ja. Ja, natürlich. Da habe ich, absolut keine Zweifel, weil vor allem jetzt auch so Intensitätsspieler dazugekommen sind. Es war ja so bei Luxemburg oder auch bei anderen Spielen, da hast du gesagt, okay, wenn der Kimmich ist der Einzige, der sich aufregen kann, der echt mit dem Messer zwischen den Zähnen in jedem Spiel einläuft. Und heute hast du dann einfach so einen Schlotterbeck dazu, da spürst du die Intensität in jedem Muskel bei dem, die da ist. Und dann ist auch vorne dieser Woltemar, der ist ja, das ist ein Geschenk des Himmels, dieser Typ, ja. Also echt cool. Also da haben wir erst ewig überhaupt keinen Mittelstürmer und dann ist es plötzlich so, dass ein paar ganz coole da kommen und jetzt ist Woltemar der an eins und die anderen werden sich hinten anstellen müssen und bin gespannt, ob da noch einer reinrückt.
Ich lasse das so stehen an dieser Stelle. Ich würde mich ja auch freuen.
Du, Max, verstehe mich nicht falsch. Ich war positiv gestimmt wegen der Defensivreihe. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass hier die Weltmeistermannschaft heute die Slowakei zerlegt hat. Aber ich lasse mich auch irgendwie leicht anstecken von Uli, merke ich gerade. Also so einen Optimisten braucht der DFB definitiv auch.
Ja, wir brauchen vor allem, wenn du was gewinnen willst, brauchst du einen guten Flo Wirtz. Brauchen wir gar nichts vertun. Und das waren heute zwei geniale Pässe, die er da geschlagen hat. Ja, natürlich ist er noch nicht auf alten Level, aber es kommt. Oder willst du denn auch nicht dabei haben, Max?
Ich habe doch hier noch gar keinen namentlich ausgeladen. Jetzt hör doch auf. Nein, aber ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe das Gefühl, dass Julian Nagelsmann sich gerade so ein bisschen vertuchelt. Wisst ihr, was ich damit meine?
Das musst du ausfinden. Ja,
so in seiner Außendarstellung. So, da war, ist es bei Tuchel, als er bei Bayern war, auch relativ schnell gekippt, dass er da irgendwie so ein bisschen versucht hat, die Wagenburg zu bauen, mein Team und ich. Und so richtig funktioniert hat das nicht. Ich finde, er ist manchmal so ein bisschen zu stieselig oder reagiert auf Fragen, die halt nun mal gestellt werden müssen, die auch auf der Hand liegen, so ein bisschen zu patzig, als wäre er sich seiner Sache so sicher, dass er so von außen oder sagen wir mal nicht von den Medien, aber vielleicht von den Leuten, die ihn gut beraten wollen, vielleicht auch nicht so wirklich was mit an die Hand geben lässt. Weil er sagt, nee, jetzt stecken wir schon so tief in der Misere, das muss ich jetzt regeln, weil das ist meine Verantwortung.
Ja, Max, du hast komplett recht. Also der Julian Nagelsmann ist nicht mehr dieser lockere Sonnyboy, der alles wegmoderiert und weglächelt und das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber als er das bei Bayern gemacht hat, hat es ja auch vielen nicht gefallen. Da hat er gesagt, ja, was bildet er sich ein, dass er alles schon so gut kann? Er war der beste Kommunikator. Jetzt wirkt er, ja, ein bisschen muffig manchmal. Also die Kritik hat ihm irgendwie zugesetzt, als es jetzt nicht so gut lief. Und auch jetzt nach dem Spiel war er jetzt nicht der strahlende Held, der sich da hat feiern lassen, sondern er hat es relativ cool abmoderiert. Ein bisschen mehr Lächeln hätte schon sein können. Aber ja, dann hat er jetzt auch drüber Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Und wenn am Ende, wenn er dann alle Spieler richtig wählt und er immer 6-0 gewinnt, dann kann er auftreten von mir aus, wie er will.
Aber wie sich Julian Nagelsmann entwickelt hat, konnte man ja auch ganz gut an uns dreien erkennen, weil wir wollten den Podcast aufnehmen und haben gesagt, na, wir warten schon nochmal ab, was Julian Nagelsmann jetzt gleich erzählt. Nicht nur, weil es der Bundestrainer ist und das per se erstmal spannend ist, sondern weil es uns jetzt auch nicht überrascht hätte, wenn er plötzlich den Thomas Tuchel damals bei Bayern gemacht hat, als sie in Dortmund gewonnen haben und er Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus gesagt hat, ja, jetzt müsst ihr die 180-Grad-Wende machen, viel Spaß dabei, nachdem sie vorher kritisiert wurden. Er hätte mich jetzt wirklich auch nicht überrascht, wenn sowas passiert wäre. Ich fand ihn auch sehr, sehr nüchtern, sehr zurückhaltend. Aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt in dieser ganzen Phase zwischen wir sind die allerschlechteste Nationalmannschaft aller Zeiten nach Luxemburg und jetzt sind wir schon wieder fast Weltmeister, da so ein bisschen ein Mittelmaß zu finden. Der personifizierte Grauton Julian Nagelsmann, vielleicht ist das dann auch mal die Lösung.
Ich hasse Mittelmaß.
Uli okay. Gut, Timo gut, Jungs. Alles gut. Ich glaube euch ja. Wir müssen noch ganz kurz in die Glaskugel schauen für das bevorstehende Bundesliga-Wochenende.
Die Glaskugel.
Und ich nominiere den Mann, der Sandro Wagner seinen Job retten wird im Spiel gegen den HSV. Anton Kade. Ist der nicht auch U21-Nationalspieler?
Oh, ja. Ne?
Doch, boah, den nehme ich.
Oh, jetzt
den
kommt die Insider.
Den wird's machen. Also, das ist mein sicherer Punkt. Jetzt Platz 2 und 3 bitte von euch. Ja, habt ihr euch nämlich keine Gedanken gemacht?
Oh doch, lieber Max, ich gehe nämlich auf einen großen Namen, der es zuletzt aber schwer hatte, Serhou Guirassy gegen den VfB Stuttgart. Ich liebe diese ausgerechnet Geschichten. Gegen den Ex-Club wird er sich so richtig rausballern aus der Krise. Und ich würde den Punkt auch nur annehmen, wenn er mindestens 2 Tore macht. Bei einem Tor reicht es mir nicht, selbst wenn es der Siegtreffer wäre.
Der ist sich schon
dann
so siegesicher.
Dann haue ich da gleich dagegen. Angelo Stiller, er wird das Spiel der Dortmunder unterbinden und Borussia Dortmund wird dahin zurückfallen, ja, was sie immer um diese Jahreszeit machen, dass all das, was jetzt nicht so funktioniert hat und wo sie trotzdem gewonnen haben, es nicht funktionieren und sie werden verlieren und Angelo Stiller wird der Dreh- und Angelpunkt der Siegermannschaft VfB sein. Ja, das war auch mein Wort. Ja, dann schauen wir mal. Ja, eben. Ja, da, okay, du kannst wieder raus auf die Straße, wenn die Geisterstunde kommt.
Alles klar, ich muss los. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne, macht's gut.
Alles klar, ciao, bye bye. Wenn es euch gefallen hat, gerne übrigens, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, bitte hinterlasst einen Kommentar, dürft auch was fragen, ob wir es beantworten können. Ist nicht so sicher, denn ihr wisst ja, wir haben alle keine Ahnung. Gute Nacht.
Schwingt die Glocke. Ciao. Tschüss.
Bissl, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.